NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Juli 1879. Der Geburtstag des Konstrukteurs Karl Maybach.
Eine herrschaftliche Villa in Friedrichshafen am Bodensee, 1940. Der Postbote überreicht der Familie Maybach einen Brief. Karl Maybachs Bruder Adolf ist tot. Er litt an einer leichten Form der Schizophrenie.
Darin stand, ihr Angehöriger ist an einer hochinfektiösen Krankheit verstorben. Wir mussten ihn und sein ganzes Eigentum verbrennen. Und anschließend lag dann noch die Rechnung dafür bei. Das heißt also, man musste sozusagen noch den Mord am eigenen Angehörigen pekuniär tragen.
Maybachs Biograf Harry Niemann vermutet, dass die Maybachs etwas von der Aktion T4 wussten, dem Programm zur Ermordung psychisch Kranker durch die Nazis. Aber darüber wurde in der Familie nicht gesprochen. Es war leichter, dem Regime zu glauben. Geboren wurde Karl Maybach 1879 in Köln. In einer Zeit, als im Deutschen Kaiserreich alles wieder seine Ordnung hatte. Die Revolution war niedergeknüppelt, Kaiser und Adel saßen wieder fest im Sattel. Das Bürgertum hatte in der Politik nichts zu sagen und suchte sich seine Bestätigung in der Wirtschaft. Die Regierenden forderten Pflichterfüllung und Gehorsam. Untertanen wie Wilhelm Maybach und sein Sohn Karl folgten. Karl war fasziniert von der Arbeit seines Vaters, der mit Gottlieb Daimler zusammen den ersten Automotor gebaut hatte.
Er hat sich zu 100% mit seinem Vater identifiziert. Er hat auch sein Leben lang immer für die Reputation und das Ansehen seines Vaters gekämpft.
Bis kurz vor Wilhelm Maybachs Tod 1929 schrieben sie sich immer wieder lange Briefe. Es ging um Technik. Privates wurde nur am Rande erwähnt. Das sagt Maybach-Biograf Niemann.
Zeigt auch irgendwo die grundsätzliche Lebenseinstellung der Maybachs. Also zuerst kommt eben die Arbeit, kommen die Aufgaben und das Private hat sich dem unterzuordnen.
Nur selten wurde der ruhige Karl Maybach wirklich wütend. Zum Beispiel, als die Söhne Gottlieb Daimlers dafür sorgten, dass sein Vater bei der Daimler Motorengesellschaft kaltgestellt wurde. Wilhelm und Karl wollten 1907 zu Opel wechseln. Doch dann passierte etwas, was das gesamte Deutsche Reich in Aufregung versetzte. Am 5. August 1908 stürzte das Luftschiff LZ-4 ab.
Gewitterbö von Backbord. Luftschiff reißt befestigungslos. Nach 1200 Meter zum Landen gebracht. Luftschiff verbrennt. Gezeichnet Hacker, Luftschiffkapitän.
Die großen silbernen Luftschiffe des Grafen Zeppelin waren beliebt im Deutschen Reich. Gustav Buhr, Sohn eines Maybach-Mitarbeiters, erinnert sich.
Er wollte Bomben werfen in englische Häfen. Aber wenn ich das sage, da komme ich schon in Teufelsküche bei den Luftschiffen. Denn die halten alle zum Weltluftverkehr, der aber leider erst nachher kam.
Die Giganten der Lüfte eigneten sich prächtig als Symbol für Deutschlands Großmachtstreben. Und ihre Faszination einte ein von den sozialen Folgen der industriellen Revolution zerrissenes Vorkriegsdeutschland.
Du gabst uns, was wir lang nicht mehr empfanden, den schönsten Stolz, ein einig Volk zu sein. Der Geist der Zwietracht ward an dir zu Schanden. All Deutschland will dir Dank und Hilfe leihen.
Nach dem Absturz von LZ4 schwappte eine riesige Spendenwelle über das Land. Vom Bauern über den Beamten bis zum Unternehmer, alle spendeten für den Zeppelinbau. 6 Millionen Reichsmark kamen zusammen. Graf Zeppelin gründete damit sein Unternehmen. Auch die Maybachs waren dabei. Der Vater schrieb dem Grafen, sein Sohn könne einen starken neuen Motor konstruieren. Und Karl bekam den Auftrag.
Das war eine sehr schöne Aufgabe, weil damals im Luftschiff noch keine 6-Zylinder- bzw. 12-Zylinder-Motoren waren. Und mein Büro hatte ich ohne jeden Assistenten und so weiter in meinem Junggesellenbude. Da hatte ich dann ganz allein den ersten Motor fertig gemacht. Und der wurde dann auch abgenommen, noch im selben Jahr.
Die Maybach-Motoren ersetzten die von Daimler. Für Maybach war das mehr als nur ein geschäftlicher Erfolg.
Also er hat in einem Resümee mal geschrieben, dass es ihm gelungen wäre, durch die Entwicklung der Luftschiffmotoren, des Höhenflugmotors, des Zwölfzylindermotors Paul Daimler auf dem technischen Feld zu schlagen.
1912 zogen die Maybachs mit ihrer Firma nach Friedrichshafen und wurden Teil des Unternehmens Luftschiffbau Zeppelin. Nun waren sie ein Rüstungsbetrieb. Im Ersten Weltkrieg entwarf Karl Maybach den ersten modernen Motor für Flugzeuge. Deutschland verlor den Krieg, Maybach sattelte um.
Wir haben uns dann die Aufgabe gestellt, erstmals einen schnell laufenden Dieselmotor herauszubringen. Das war gleich nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1919 etwa.
Und damit war zum ersten Mal der Dieselmotor in Konkurrenz zu den Dampfmaschinen im Bereich der Eisenbahnen und Schnellbahnen einsetzbar.
Es dauerte noch einige Jahre, bis diese Dieselmotoren ausgereift waren.
Da setzte ich mich mit gewissen maßgebenden Herren von der Bahn in Verbindung und die stellten also fest, dass man 160 Kilometer überhaupt mit Bahnfahrzeugen nie fahren kann. Und nun hatten wir das Glück, dass im Luftschiffbau Zeppelin ein Stromkanal, also für Stromlinienforschung, vorhanden war. Und da konnten wir beweisen, dass eben 160 Kilometer bei richtiger Formgebung ohne weiteres gefahren werden kann.
Der Zug hieß Fliegender Hamburger und stellte 1933 einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Schienenfahrzeuge auf. Die Maybach-Motorenbau war im Geschäft. Geld verdiente man auch mit Motoren für Schiffe, fürs Wasser und wieder für die Luft. Außerdem baute Maybach Autos.
Der Karl Maybach, der hat gesagt, ich möchte der Automobilindustrie einen Motor bauen, den sie einbauen können, ohne dass sie große Anstrengungen machen müssen für die Konstruktion. Und das ist aber dann gar nicht angekommen. Das wollten die nicht, die wollten ihre Motoren selber bauen. Und so hat sich der Maybach entschlossen, dass man um diesen Motor einen Wagen herumbaut.
Die 20er Jahre waren eine kleine Phase relativen Friedens in Deutschland. Mit der Wirtschaft ging es wieder bergauf, es gab immer noch eine kleine, reiche Oberschicht und Maybach baute das Auto für sie. MM auf dem Kühler statt RR für Rolls-Royce. Die Autos faszinierten durch Luxus pur. Auch heute noch, sagt Hans-Dieter Hörnig, der einen Maybach aus dem Jahr 1938 besitzt.
Die ganze Wucht, das ganze massive Auto eben, das eben alles sehr großzügig gemacht ist, nicht von den Sitzen, wohlgemerkt für die Passanten hinten, für die Fahrer und Beifahrer nicht, aber hinten doch sehr großzügig und großartig gemacht. Das ist eben eine schöne Limousine. Ein Maybach sah ja nicht so aus wie der andere. Kleine Unterschiede hatten sie alle. Für damalige Zeit waren wahrscheinlich die Motoren und die ganze Getriebe und was alles daran zusammenhängt, das war ihm doch sehr modern.
So modern, dass selbst Konkurrent Daimler bei Maybach einkaufte. Das Schnellganggetriebe ab 1928 war ein Vorläufer der heutigen Automatik. Kein lästiges Zerren am großen Schalthebel, kein kniffliges Kuppeln mit Zwischengas. Mit zwei kleinen Hebeln am Lenkrad wählte der Fahrer den Gang vor.
Das ist ein ganz normales Geräusch, was eben sich abspielt im Getriebe durch dieses ohne zu kuppeln zu schalten. Das heißt, in dem Moment, wo der Wagen anhält, müssen natürlich wieder die Kupplung treten. Das ist klar, sonst würgen sie den Motor ja ab. Aber normalerweise schalten sie nur zum Anfahren, den ersten Gang, schalten dann an einen kleinen Handhebeln den zweiten Gang ein und geben nur ganz kurz vom Gas runter, um sofort wieder drauf zu gehen.
Auch mächtige 12-Zylinder-Motoren mit bis zu 200 PS schnurrten leise in den gewaltigen Wagen, die bis zu 4,5 Tonnen schwer waren und fast 30 Liter Benzin verbrannten. Der Preis für ein solches Prestigeobjekt auf Rädern konnte auf bis zu 48.000 Reichsmark klettern. Das war der Gegenwert von gut 30 Opel P4, dem damaligen Volkswagen für die Mittelschicht. Nur Opel verdiente Geld mit dem P4, Maybach mit seinen Autos nicht. Nicht mal 2000 wurden gebaut.
Warum hat es der Luftschiffbau Zeppelin toleriert, also ein Verlustgeschäft? Weil diese Autos natürlich ein tolles Aushängeschild waren. Also davon hat auch der Luftschiffbau profitiert. Maybach Automobile hatten weltweit den Ruf, außergewöhnliche Luxusautos zu sein, über eine herausragende Technik zu verfügen. Und das strahlte natürlich auch auf den Motorenbau ab.
Und war eine willkommene Ablenkung für das, was sich bald wieder in den Werkshallen am Bodensee tat. Anfang der 30er Jahre ging es dem Maybach Motorenbau finanziell nicht gut. Man hatte aber durch den Autobau die Technik, die die Nationalsozialisten für ihre Aufrüstungspläne brauchten. Maybach-Biograf Harry Niemann.
Der Grund hierfür war, dass diese Hochleistungs-Ottomotoren, die Maybach gebaut hat, sowohl als 12-Zylinder- wie auch als 6-Zylinder-Motoren, eben ungemein kompakt waren, sodass das Heereswaffenamt nach Prüfung verschiedener Motoren sich für diese Variante entschieden hat. Das hat dem Unternehmen natürlich sehr gut getan.
Bereits 1933 bekam Maybach den Auftrag für den Bau von Panzermotoren. Und Karl Maybach tat das, was er immer schon getan hatte. Er stellte seinem Land, seiner Regierung seine Fähigkeiten zur Verfügung. So dachte das Kind des Kaiserreichs, jahrelang geführt von einem starken Vater.
Karl Maybach war ein eher unpolitischer Techniker, vergleichbar mit Ferdinand Porsche, den in erster Linie seine technischen Aufgabenstellungen interessiert haben und der sich wenig mit Politik befasst hat.
Maybach war nie Mitglied der NSDAP. Die Ernennung zum Wehrwirtschaftsführer 1937 akzeptierte er wohl nur, weil sein Unternehmen dadurch leichter an Material und Devisen kam. Aber wie so viele andere Unternehmer auch, wehrte er sich nicht dagegen, vom Regime vereinnahmt zu werden. Und die NS-Regierung nutzte diese Haltung für ihren Angriffskrieg und für ihre Propaganda.
Unsere Motorentechnik steht jetzt in ihren Leistungen mit in den ersten Reihen der Spitzenleistungen der ganzen Welt. Unsere Konstruktionen gehören zu den verbindlichsten, die es gibt.
Alle Panzer, mit denen Deutschland seine Nachbarn überfiel, rollten mit Maybachs Motoren. Rund 140.000 stellte das Werk bis 1944 her und verdiente damit gut.
Deutscher Erfindergeist und deutsche Präzisionsarbeit haben unseren Soldaten in den Panzern eine Waffe geschmiedet, die sich in jeder Beziehung der Feindlichen überlegen gezeigt hat. Aus unseren unerschöpflichen Vorräten entstehen in ununterbrochener Folge diese Wunderwerke der Technik.
In einem dieser Wunderwerke starb Maybachs ältester Sohn 1941 in Nordafrika. Am Bodensee montierten längst Zwangsarbeiter das Kriegsgerät. In ihrer Heimat zusammengetrieben, von ihren Familien getrennt, wurden sie nach Deutschland verschleppt, so wie Sofia Lewandowska.
In der Fabrik arbeitete ich an so festgeschraubten Maschinen, an denen wir verschiedene Teile für Panzer und für Autos herstellten. Wir bearbeiteten die Teile mit Pfeilen. Das machten wir in Handarbeit. Der Meister war sehr schlecht, er peinigte uns. Manchmal trat er uns. Ein gemeiner Mensch.
14.000 Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge wurden in den Betrieben am Bodensee ausgenutzt. Viele von ihnen starben bei Luftangriffen. Die Rüstungsschmiede Friedrichshafen war oft Ziel alliierter Bomber. Der Maybach Motorenbau verlegte sein Konstruktionsbüro ins Allgäu und Karl Maybach nahm seine Familie mit.
Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt.
Als Wehrwirtschaftsführer zählte Maybach für die Alliierten zunächst zu den Tätern, die den Angriffskrieg erst möglich gemacht hatten. Zuerst verzögerten allerdings einheimische Behörden eine Bestrafung Maybachs. Sie fürchteten, würde er schuldig gesprochen, würden die Franzosen das, was von der Industrie in Friedrichshafen noch übrig geblieben war, komplett demontieren. Dann nutzte Maybach Kontakte zum französischen Verteidigungsministerium. Im September 1947 zogen er, seine Familie und 70 Mitarbeiter ins französische Vermont.
Weil er mit den Franzosen einen Vertrag eingegangen ist und dieser Vertrag beinhaltete den Bau eines 1000 PS Panzermotors, der damalige Besatzungsmachtsgeneral König hat daraufhin alle Demontagemaßnahmen und gleichzeitig das Entnazifizierungsverfahren gestoppt und hat gesagt, damit sei die Sache erledigt.
1951 war die Arbeit getan, Maybach kehrte zurück. Ein Jahr später, er war 73, schied er aus dem Unternehmen aus. Die Firma baute nun vor allem Dieselmotoren für Lokomotiven und Schiffe. Später auch wieder Motoren für die Panzer der Kalten Krieger. Eine wieder aufgebaute Villa in Friedrichshafen am Bodensee, 1960. Am 6. Februar stirbt Karl Maybach, hochgeachtet und mit dem großen Bundesverdienstkreuz geehrt. Im gleichen Jahr kaufte Daimler-Benz den Maybach Motorenbau.
Im Zeitzeichen erinnerte Arndt Brunnert an Karl Maybach, der am 6. Juli 1879 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den Schriftsteller Leon Feuchtwanger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.